Guten Abend. Ja, wir wollen heute weiter im Buch Jesaja die weiteren Kapitel uns anschauen. Und Kapitel 7 und 8 sind die Kapitel, die wir jetzt uns anschauen werden. Es wird aber stürmisch werden. Es wird man hat den Eindruck, die Ereignisse überschlagen sich. Und sehr viel in diesen Kapiteln lesen wir von dem Reden Gottes, von seinem Werben zum Gehorsam, zum Glauben, wie er die Menschen ruft, aber dann auch gleichzeitig, wie reagieren Menschen. Und hier geht es verstärkt um einen der Könige im Südreich, in Juda. Es gab ja das Nordreich. Israel, was in der Bibel oft mit Israel oder meistens mit Israel genannt wird, und das Südreich, der Stamm Juda, zum Teil Stamm Benjamin, das war das Südreich, und da geht es um den König Ahas und ja, seiner Geschichte, seinem Glauben oder vor allem seinem Ungehorsam Gott gegenüber. Es hat mich schon sehr gewundert, als ich diese Kapitel las, dieses Jesaja, Kapitel 7, 8, immer wieder mich versuchte, da reinzudenken. Aber dann auch in weiteren Kapitel, 2. Könige, Kapitel 16 oder 2. Chronik, Kapitel 28. Mindestens 4 Kapitel beschreiben eine Zeit von einem sehr, sehr gottlosen König. Das hat mich schon sehr gewundert, dass die Bibel, dass Gott sich so viel Zeit nimmt, das Ganze drumherum jetzt während der Königszeit von Ahas zu beschreiben. Vielleicht ganz kurz zu seinen Wurzeln. Ahas, sein Vater war sein Vater war der Jotam. Von ihm lesen wir dieses gute Zeugnis, dass Jotam so wandelte, wie das Gott gefällt. Und genauso sein Großvater, der Usia, war auch ein tiefgläubiger Mensch und hat das Reich Juda regiert in der Gottesfurcht. Und sein Sohn Hiskia, auch von ihm lesen wir sehr viel in der Bibel. Auch wieder ein sehr frommer, ein sehr gottesfürchtiger König. Und sehr viel wird aus seiner Zeit beschrieben. Ist auch verständlich, weil er Gott vertraute, Gott auf Gott hörte. Aber Ahas mittendrin, aber auch für ihn nimmt Gott sehr viel Zeit. Ich lese Kapitel 7. Ich werde immer wieder auszugsweise Verse lesen und dann einiges dazu sagen. Nicht durchgehend, sondern auszugsweise. Jesaja Kapitel 7. Und es geschah in den Tagen des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remalia, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es, aber er konnte es nicht gegen es kämpfen. Vielleicht nochmal zu Ahas, zu seiner Person. Wie gesagt, mindestens 4 Kapitel in der Bibel beschreiben seine Zeit und geben sehr viel Preis über das Leben, über den Glauben oder mehr den Unglauben Ahas und seine Reaktionen auf Gottes Reden. Ich lese auch ein paar Verse aus 2. Chronik, Kapitel 28. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, sondern er ging auf den Wegen der Könige von Israel. Auch machte er Gussbilder für Baalim, und er war es, der im Tal Ben Hinnom Rauchopfer darbrachte, und er verbrannte seine Söhne im Feuer. nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer dar auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Da gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram. Und das beschreibt, diese Situation lesen wir jetzt in Jesaja 7. Das Leben Ahas, mit 20 Jahren setzt er sich auf den Thron, 16 Jahre regierte er. Aber das waren Jahre voller Gottlosigkeit. Und von vornherein beschreibt die Bibel, wie schlimm seine Gräueltaten waren, wie falsch, wie verkehrt er handelte nach dem Beispiel der Nationen oder nach dem Beispiel der Brüder Israel des Nordreiches, die schon davor von Gott abgefallen sind. Wohlgemerkt, im Nordreich gab es keinen gottesfürchtigen König. In Juda, im Südreich, finden wir immer wieder diese gottesfürchtige König, aber mittendrin fahren wir jetzt auch diesen Ahas. Und das lasen wir jetzt hier, wie zwei Könige sich verbünden und gegen Ahas, gegen die Stadt Jerusalem kämpfen, aber sie können diese Stadt zunächst einmal nicht einnehmen. Sie verbreiten sich im Land und die Bibel beschreibt das in diesen Kapiteln, in 2. Chronik wird das genauer beschrieben, wie sie das Land einnehmen, sich breit machen im Land und gegen Jerusalem kämpfen. Und das war die Folge von diesem gottlosen Lebensstil von Ahas. Ich versuche mal die Karte. So, irgendwie reagiert er nicht. Danke. Genau, vielleicht noch mal ganz kurz die Karte. Das Südreich, gut, irgendwie zeigt er jetzt nicht. Das Südreich Judäa mit Lila gekennzeichnet. Das war ein großes Reich und da regierte Ahas. Israel, das mit Grün gekennzeichnete, war zu der Zeit schon sehr zusammengeschrumpft. Und nun verbündet sich der König von Israel mit dem König von Aram, das heutige Syrien, verbünden sich diese beiden Könige und die sagen, wir ziehen nach Judäa und wir werden das Volk, wir werden sie erschrecken und wir werden sie zum Schrecken werden wir sie treiben. Und ich lese es jetzt wörtlich. Okay, ich sehe es jetzt gerade nicht. Aber das war das Ziel, das Land Judäa ins Schrecken zu versetzen und einen anderen König da reinzusetzen. Und sie meinten, sie hätten die Überhand. Und in dieser Zeit lesen wir Vers 2, da bebte sein Herz, das Herz des Königs von Ahas und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Vielleicht lesen wir noch ein paar Details. Was passiert in dieser Zeit im Land Judäa? Da gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram. Und sie schlugen ihn und führten ihm eine große Menge Gefangene weg und brachten sie nach Damaskus. Und auch in die Hand des Königs von Israel wurde er gegeben, der ihm eine schwere Niederlage beibrachte. Und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, brachte in Juda an einem Tag 120 Mann um. Alles tapfere Leute, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatte. Und dann werden weitere Taten beschrieben und letztendlich haben sie 200.000 von den Menschen, von den Einwohnern von Judäa als Gefangene nach Israel geführt, aus Judäa, aus diesem Land unten nach Israel geführt, um sie da als Sklaven zu gebrauchen, was aber durch den Propheten Obed verhindert wurde, und er sprach zum Gewissen des Volkes Israel, zu dem Nordreich, und sagte zu ihnen: Habt ihr nicht schon genug Schuld auf euch geladen, dass ihr jetzt noch mehr Schuld auf euch ladet und eure Brüder, diese 20.000 Männer, Frauen und Kinder, euch zu Sklaven machen wollt? Und er sprach zum Gewissen des Volkes, und da standen Männer auf, und sie haben die Einsicht gehabt und haben diese 20.000 gefangene Menschen wieder zurück nach Judäa gebracht, in die Stadt Jericho. Aber es sind sehr viele gefallen. Sehr viele wurden als Gefangene nach Aram weggebracht, in das Nachbarland. Und wenn dann als Folge bei Ahas und dem ganzen Volk das Herz bebte wie Bäume des Waldes, die vor dem Wind beben, dann ist das sehr verständlich. Vers 6, das war das Ziel dieser beiden Könige: Lasst uns gegen Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen. Und das ist ihnen auch zum großen Teil gelungen. Das war das Herz des Volkes, ist sehr ängstlich geworden und vor dessen Königen dich graut. Als Gott zu Ahas sprach, dann sagte er dieses Wort: Dich graut vor diesen Königen. Aber mitten in dieser Situation, und das hat mich auch wiederum sehr gewundert, sehr überrascht, dass Gott erstmal durch den Propheten Jesaja, Vers 3, und der Herr sprach zu Jesaja: Geh hinauf zu Ahas entgegen, du und dein Sohn Schear-Jaschub, und sage ihm: Hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden Stummeln. Gott spricht zu Jesaja, dass Jesaja in seinem Auftrag zu Ahas geht und ihm sagt: Hab nicht Angst. Die sind zwar Tausende von Menschen sind umgekommen in den Kriegen, alles tapfere Krieger sind die umgekommen, hab aber nicht Angst. Die sind viele weggeführt worden in die Gefangenschaft, hab aber nicht Angst, sagt Gott durch Jesaja. Und später lesen wir, er erklärt auch, warum er nicht Angst haben soll vor diesen beiden Königen. Und dann wirbt er um Glauben von Ahas durch den Propheten Jesaja. Und dann sagt er diesen Satz mittendrin in Vers 7: Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Er wirbt, er spricht zu diesem Ahas, diesem gottlosen König, der so schlecht abschneidet in den Augen Gottes, so gottlos lebt und so ein schlechtes Beispiel ist in seinem Volk, sagt Gott zu ihm. Und er wirbt immer noch um den Glauben, aber er warnt auch: Wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr nicht bleiben. Und in Vers 10 lesen wir: Und der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden. Ahas war die Person, den er ansprach. Zunächst einmal durch Jesaja und jetzt spricht er zu Ahas. Und er sagt in Vers 11: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Hier wollte ich einen Augenblick stehen bleiben. Was stand hier nochmal? Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Gott erinnert diesen gottlosen König daran, dass es einen ewigen Gott ist und dass dieser Gott eigentlich auch sein Gott ist. Gott erinnert ihn dran. Gott sagt zu ihm: Du brauchst nicht Angst haben wegen diesen beiden Stummeln, auch wenn sie so viel Unheil im Land eingerichtet haben, du brauchst nicht Angst haben. Und das Zweite, was er sagt, die werden nicht zustande das bringen, euch zu vernichten. Denn denkt dran, es werden nur ein paar Jahrzehnte vergehen und dann werden diese Völker an sich nicht mehr existieren. Zumindest nicht das Volk Israel wird nicht mehr existieren. Du brauchst nicht Angst haben. Und dann weiter sagt er zu ihm: Fordere ein Zeichen dafür, dass diese Worte, die ich dir sage, dass sie wahr sind. Angst und Bange, vor dessen beiden Königen dir graut. Wenn wir in Kapitel 8 lesen, dann lesen wir die Worte Gottes an die Völker: Tobt ihr Völker und erschreckt, Vers 9, und horcht auf, all ihr fernen Bewohner der Erde. Gürtet euch und erschreckt. Gürtet euch und erschreckt. Und dann in Vers 11 fasst Gott das zusammen. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Durch den Jesaja, den Propheten, fasst er diese Worte zusammen. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten, spricht er jetzt zu gottesfürchtigen Menschen. Und nicht davor erschrecken, wovon die anderen erschrecken. Der Herr, den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Gott hat Menschen, die auf dieser durch Sünde gefallenen oder der durch Sünde gefallenen Menschheit nicht versprochen, sie vor Angst und Schrecken zu bewahren. Aber wie gehen wir damit um? Als ich diese Worte las, dann konnte ich nicht anders, als mich daran zu erinnern, wie fast jedes Mal, ich kann jetzt nicht genau sagen, aber schon oft bei unseren 6 Kindern, wenn es kurz davor, wenn wir dann hier in Deutschland vor allem, wenn wir zusammen zum Kreißsaal fahren konnten, haben wir uns mit Helene hingesetzt und Johannes 14 gelesen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und als Zeiten kamen, die noch viel stürmischer wurden, wo ich das nicht mehr packen konnte, habe ich einfach versucht, diese Verse stur auswendig zu lernen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so wie die Welt gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und seid nicht furchtsam. Mitten in unsere Ängste, mitten in unsere Angst hinein, erlaubt sich Gott, diese Worte zu sprechen. Du brauchst nicht Angst haben. Und jemand hat das wohl zusammengezählt, dass es in der Bibel, ich habe es nicht nachgeprüft, 366 Mal fürchte dich nicht steht. Auch wenn oft Situationen kommen, die uns zutiefst erschrecken können, uns zutiefst erschüttern können, ladet Gott ein, du brauchst dich nicht fürchten. Und das sagt er auch zu Ahab, glaube, denn wenn du nicht glaubst, dann wirst du nicht bleiben. Aber glaube dem, was ich dir sage. Und du darfst dir sogar ein Zeichen fordern, oben im Himmel oder unten auf der Erde. Glaube dem, was ich dir sage. Diese beiden Völker, die so viel Unheil eingerichtet haben, die haben nicht das letzte Wort. Glaub mir. Und jetzt lesen wir weiter. Wie reagiert Ahas? Ahas aber sagte, ich will nicht fordern. Ich will nicht ein Zeichen fordern, Vers 12. Und will den Herrn nicht prüfen. Es scheint sehr fromm. Es scheint sehr, sehr, ja, sehr fromm. Ich will Gott nicht auf die Probe stellen, ich glaube ihm so, ich muss kein Zeichen haben. Aber Gott durchschaute sein Herz, Gott wusste ganz genau, wie er wirklich dachte. Und Gott sprach zu ihm in Vers 13, da sprach er, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch Gott ermüdet? Darum, Vers 14, wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Mittendrin die Weihnachtsbotschaft. Mitten in diese Situation, die das Versprechen von der Jungfrauengeburt Jesu Christi. Mitten in diese Situation hinein. Gott sagt zu Ahas, du darfst dir ein Zeichen bitten. Ich habe was gesagt, ich meine das so. So wird das geschehen. Du darfst sogar für eine Bestätigung darfst du mein Zeichen bitten. Ahas wendet sich davon sehr fromm ab, aber Gott weiß, dass er es nicht ehrlich meint. Und Gott sagt, dann werde ich dir ein Zeichen geben. Ein Zeichen, was in deine Zeit hineinreicht, aber auch was sehr weit in die Zukunft hineinscheint. Denn Gott sagt weiter, Vers 15, Rahm und Honig wird es essen, dieses Kind, bis es weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein von diesen beiden Königen, vor denen dir es graut. Es ist, ehe dieser Junge überhaupt lernen wird, das Böse von dem Guten auseinanderzuhalten, werdet ihr merken, dass nicht diese beiden Könige das Sagen haben, sondern dieses Zeichen setze ich euch. Aber an dieser Verheißung, an dieser Gnade, was dieses Zeichen beinhaltet, Immanuel, Gott ist mit uns. Und dieses Wort lesen wir in diesen stürmischen zwei Kapiteln dreimal. Gott ist mit uns. Die Feinde sind da. Gott hat es zugelassen als Strafe für den Ungehorsam. Die Feinde sind da, sie plündern, sie vernichten. Aber Gott ruft zum Glauben, kehrt um zu mir. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Aber es wird der Immanuel kommen. Gott ist mit uns. Und dann, wenn die Wasser steigen werden, wir werden da gleich noch dazu kommen, zu diesem Abschnitt, wenn die Wasser steigen werden und dir bis zum Hals reichen werden, Gott ist mit uns. Sie werden nicht höher bis zum Hals dir stehen. Nebenbei gemerkt, wenn das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Immanuel. Gott ist mit uns, das Wasser bis zum Hals, aber Gott ist mit uns, verspricht Gott, sagt Gott dem Volk Israel, spricht zu Ahas, wirbt um den Glauben, aber Ahas ist ablehnend. Was geschieht in diesen Tagen weiter? Wir gehen wieder zu 2. Chronik 28. Nachdem der Prophet Obed, der im Nordreich wirkte, nachdem der Prophet zum Gewissen des Volkes gesprochen hat und doch sie aufgefordert hat, die 200.000 Gefangene wieder zurück nach Judäa zu bringen, denn das sind eure Brüder, mehrt nicht noch mehr Schuld, dann lesen wir weiter von Ahab. In jener Zeit, Vers 16, sandte der König Ahas zu den Königen von Assur, dass sie ihm helfen möchten. Die Edomiter nämlich waren abermals gekommen und schlugen Juda und führten Gefangene weg. Und die Philister fielen ein in die Städte der Niederung und in den Süden Judäa und so weiter. Auch sie richteten Unheil an. Sehen wir nochmal auf die Karte. Edom, rechts unten, die Edomiter, die sind von da ins Land eingefallen und von da haben sie Unheil eingerichtet. Die Philister, die an der Küste gewohnt haben. Nee, passiert nichts. Die Philister, oh, das war zu schnell. Die links unten gewohnt haben, die sind in Judäa eingefallen. Von allen Seiten wird Judäa bedrängt. Und in der Zeit, wo Gott zu Ahas spricht und ihn auffordert, zu glauben, ein Zeichen zu fordern, zu glauben, was macht Ahas? Er wendet sich an den König von Assur. Der König von Assur, kannst du bitte, ja, danke. König von Assur, Assyria lesen wir das. Das ist der König, der immer mehr zum Machtkampf. Und der König Assur, der wird uns in den nächsten Kapiteln weiter begleiten. Den Text, den David las, auch da haben wir den König Assur von ihm gehört. Und das ist das eigentliche Unheil, was über euch kommen wird. So sagt Gott zu Ahas und dem Volk Judäa, wenn ihr euch nicht wendet zu mir. Der König Ahab wird kommen. Er wird das eigentliche Unheil bringen. Aber Ahas weiß das nicht. Er glaubt Gott nicht. Er vertraut Gott nicht. Und er wendet sich an die Assyrer. Und versucht Geschenke und man liest sogar wörtlich, dass er den Tempel beraubt des Goldes und des Silbers. Er beraubt das Königshaus, sammelt Schätze aus diesen Häusern und schickt sie zu dem König von Assur, damit er irgendwie kommt und sie rettet. Und als der König wirklich kommt und den König von Aram umbringt und ja, so scheint, dass er Judäa befreien wird, dann entpuppt sich die ganze Situation aber sehr schnell dazu, dass er auch Judäa genauso wieder angreift. Er ist nicht als der Befreier da, sondern jemand, der angreift. Und durch diesen König von Assur wurde das Nordreich später auch in die Gefangenschaft geführt, auf einer sehr schlimmen, sehr barbarischen Art und Weise. Die hatten zum Beispiel Hacken, mit denen sie ihre Gefangenen führten, und die Hacken wurden den Gefangenen ins Kinn reingeführt, und somit hat man die Gefangenen hinter sich hergeschleppt. Gott wirbt zu seinem Volk und sagt: Wendet euch zurück zu mir. Aber was macht Ahas? Was macht das Volk? Sie wenden sich zu anderen. Sie wenden sich zu anderen Völkern und versuchen, ihre Freiheit dadurch zu bewirken, zu erkaufen, durch Geschenke. Und dann lesen wir weiter in Kapitel 8, Vers 1. Und der Herr sprach zu mir: Nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit Menschengriffel: Für schnell Raub, eile Beute. Und später merken wir, dass Jesaja seinem Sohn diesen Namen geben soll. Ich kann es nicht hebräisch aussprechen, aber sein Sohn sollte heißen: Für schnell Raub, eile Beute. Damals hatten die Namen eine viel, viel tiefere Bedeutung, als wir das heute kennen. Und damit am Ende des 8. Kapitels sagt Jesaja später: Ich und meine Söhne, wir sind für dieses Volk zu einem Zeichen geworden. Denn der erste Sohn, mit dem er zu Ahas ging und ihn warnte, der erste Sohn, sein Name heißt übersetzt: Der Überrest wird zurückkehren. Im Namen des Sohnes steckte eine Verheißung mit drin. Und der zweite Sohn, sein Name bedeutete: Es wird schnell gehen, es wird Raub stattfinden, es wird sehr schnell vorangehen. Und Gott warnt und sagt: Euer eigentliches Problem sind die Assyrer, weil ihr euch nicht zu mir wendet. Vers 5. Und der Herr fuhr fort, weiter zu mir, zu Jesaja zu reden: Weil dieses Volk das Wasser von Siloa verworfen, das still dahinfließt. Siloa, der Bach in Jerusalem, sozusagen der geheime Bach, der ein Bild für das Wort Gottes sehr gut sein kann, für Gnade, für das Vertrauen auf Gott. Er sagt: Ihr habt diesen Bach verworfen, dafür werden mächtige Ströme das Land überfluten und sie werden euch bis zum Hals stehen. Und Schrecken wird sich in eurem Land verbreiten. Aber dann nochmal die Einladung Gottes: Denn was ihr fürchten sollt, das ist der Herr der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen und so weiter. Und Jesus spricht zu den Jüngern damals, die in einer so ausweglosen Situation für sie standen. Sie hören immer wieder von der Kreuzigung, sie hören immer wieder davon, dass Jesus von ihnen gehen wird. Sie hören davon, dass jemand aus ihren Reihen Jesus Christus verraten wird. Und eine Botschaft ist schlimmer als die andere. Und sie sind mitten in Angst und Bedrängnis. Und mitten in diese Zeit spricht Jesus diese Worte: Euer Herz, erschrecke nicht. Und wenn wir vieles andere von heute Abend vergessen, dann wäre das doch gut, das wäre so mein Ziel und so wie ich finde, das Ziel dieser Verse, die wir lasen, wo Gott uns daran erinnern wird oder will. Es kann viele Situationen, viele Zeiten in unserem Leben sein, sei es verursacht durch Sünde oder auch Zeiten, die Gott in unserem Leben zulässt. Bei Hiob war nicht Sünde im Spiel. Gott bescheinigt Hiob dreimal. Es ist ein Mensch, der gerecht ist vor meinen Augen. Und trotzdem erlebte er Dinge, die sehr, sehr schlimm waren, die keiner von uns in der Art erlebt hatte. Und Gott kann das zulassen, aber Gott wirbt: Glaub an mich. Denn wenn du nicht glaubst, wirst du nicht bleiben können. Wende dich zu mir, glaub mir. Und das ist auch in Jesaja Kapitel 8 nochmal so stark hervorgehoben. Binde die Offenbarung Gottes zusammen, Vers 16. Jesaja 8, Vers 16. Binde die Offenbarung zusammen, versiegele die Weisung unter meinen Jüngern. Und dann sagt Jesaja von sich: Und ich will auf dem Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt. Ich will aber auf ihn hoffen. Siehe, ich und unsere und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel geworden, vom Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Aber dann weiter, Vers 19, und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister. In so einer völlig ausweglosen Situation wiederholt sich immer wieder das gleiche Muster. Die Einladung zum Glauben steht, der Mensch lehnt sie aber ab, wie Ahas das gemacht hat, und sucht nach anderen Lösungen. In dem Fall war das Assur. Er wendet sich an Assur, plündert den Tempel, plündert das Haus der Könige, versucht, sich einen Freund zu erkaufen, aber das funktioniert nicht. Dieser Freund entpuppt sich zu einem Feind und dieser Feind begleitet Israel und Juda in den weiteren Jahrzehnten. Aber wenn das nicht funktioniert, was geschieht weiter? Die Menschen haben Angst und Furcht und zittern wie die Bäume des Waldes. Und was geschieht noch weiter? Sie fangen an, sich okkulten Dingen zu widmen, fangen an, zu Wahrsagern zu gehen, zu Totengeistern und so weiter. Denn irgendwo muss doch eine Lösung her. Irgendwo muss ich doch Trost und Ruhe finden. Wir leben in einer Zeit, wo die Esoterik, der Glaube an übernatürliche Dinge sehr, sehr zunimmt. Menschen wenden sich von Gott ab, aber gottlos oder ohne Glauben können wir nicht leben. Wir brauchen einen Halt und Menschen suchen nach Ersatzglauben. Aber mitten in dieser Situation lesen wir, soll man etwa bei den Toten für Lebende befragen, die Toten für Lebende befragen? Nein doch, hin zur Weisung, hin zur Offenbarung, sagt Gott in Vers 20. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Morgenröte im Sinne der Hoffnung. Dann wird die Nacht bleiben, dann wird der Morgen nicht kommen. Es wird für sie keine Morgenröte geben. Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Ich denke, wir werden das. Könntest du die nächste Folie? Ja, danke. Einfach ein paar Gedanken zum Gebet nochmal. Zeiten der Not und Angst sind in unserem Leben nicht wegzudenken. Irgendwie fehlen da ein paar Worte, aber denkt euch die dazu oder ich lese die. Die sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Gott hat das nicht versprochen, dass er uns immer vor Not und Angst schützen wird. Aber Jesus Christus sagt, mitten in unsere Zeit, mitten in die Krankheit hinein, mitten in den Tod hinein, mitten in verschiedene Situationen des Alltags, mitten in mein Versagen hinein, sagt Jesus Christus diese Worte: Euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn wenn du nicht glaubst, dann wirst du nicht bleiben. Wer nicht glaubt, der bleibt nicht. Gott will sein Wort durch Zeichen bestätigen. Wir haben uns heute nicht die Zeit dafür genommen. Gott lädt ein. Den Ahas hat er eingeladen. Du darfst um ein Zeichen bitten, damit du es wirklich siehst. Die Worte, die ich gesprochen habe, sind wahr. Und so sagt Gott in der ganzen Bibel hindurch. Die Tage habe ich den Vers wiederholt, den ich noch mit meiner Oma mal gelernt habe. Weise mir Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Dieses Gebet, Gott, zeige mir den Weg, ich will in deiner Wahrheit leben. Gott möchte uns sogar mit seinen Augen leiten. Verliebte Menschen, die brauchen nicht viel reden, die gucken sich in die Augen und die wissen, was der andere denkt. Gott lädt uns ein. Das ist die Alltagssituation von gläubigen Menschen. Gott sagt, meine Schafe, die kennen meine Stimme. Ich rede zu ihnen und sie kennen meine Stimme. Gott möchte uns leiten. Zeichen, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit könnten wir sehr praktisch werden und fragen. Dieses Kapitel ist voller Zeichen. Gott lädt Ahas ein Zeichen zu bitten. Gott gibt ihm das Zeichen der Jungfrauengeburt. Und in diesem Kontext ist dieses Zeichen eingebettet, die Weihnachtsbotschaft. Und später sagt Jesaja, ich und meine Familie, wir sind ein Zeichen fürs Volk geworden. Gott möchte uns leiten, Zeichen geben. Und dann der letzte Gedanke zum Gebet. Harre auf den Herrn und vertraue auf ihn. Das nimmt sich Jesaja vor. Dazu lädt er seine Jünger ein, noch gläubige Menschen um sich herum. Und das ist eine Botschaft für uns heute Abend. Harre auf den Herrn. Harren heißt drunter bleiben, nicht weglaufen. Bleibe dran. Das ist eine ganz viel, viel größere Steigerung als Geduld, ist das Harren. Drunter bleiben, nicht weglaufen. Harre auf den Herrn und vertraue auf ihn. Er hat alles im Griff. Seine Worte sind Worte aus der Ewigkeit. Lasst uns beten zusammen.